Und dann habe ich die Trompete mal für einen Moment lang weggelegt, nicht besonders lange, aber doch für meine Verhältnisse doch nennenswert, nur um eigentlich herauszufinden, dass es am Ende doch immer die Musik selber ist, die mich aus jeder Situation gerettet hat. Und das hat mich dann später im Prinzip in angenehmer und positiver Art und Weise die Segel strecken lassen und zu der Erkenntnis kommen lassen, was immer auch passiert, die Musik rettet mich immer aus jeder Situation und es ist nie mein Feind, sondern sie ist immer nur mein Freund.
Es gibt ja jetzt dieses schöne Italia-Album. War das so ein Ankommen? War das ein Zurückkehren in die Kindheit? Bist du angekommen mit diesem Album?
Italia ist ein bisschen die Verarbeitung meiner frühen Kindheit, die in Rom stattfand, und ein bisschen ein Sehnsuchtsprojekt, da es mich in den Jahren danach immer wieder auch nach Italien und auch nach Rom verschlug. Und ich festgestellt habe, dass diese Orte, dazu gibt's vielleicht auch andere Beispiele, Rio zum Beispiel oder dergleichen, aber dass diese Sehnsuchtsorte tatsächlich voll von diesen Klischees sind, die auch alle wahr sind. Und ich hatte viele Jahre das Gefühl, es wäre vielleicht nicht schlecht, da mal dauerhaft wieder hinzugehen. Und noch habe ich diesen Traum noch nicht begraben. Also, aber auf dem Weg, sich da möglicherweise eine kleine Dependance oder Zufluchtsort zu schaffen, wollte ich erstmal ein Album machen, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie war es mit meiner Kindheit, aber wie war es denn auch mit Italien selber musikalisch? Und da bin ich auf lustige und, wie ich finde, auch mal für mich persönlich unerwartete Dinge gestoßen, die ich dann musikalisch verarbeiten konnte. Dieser Titel Italia ist natürlich ein sehr allgemeiner Titel, aber er stellt auch so was Ähnliches wie eine These dar, ob es einem denn gelungen ist, musikalisch ein bisschen der DNA näher zu kommen, die dieses Land hat. Und ja, die Frage müssen jetzt natürlich die Hörer beantworten oder die das Album spannend finden.
Das ist ja mit so Herzensprojekten oft schwierig, weil wenn gewisse Themen einem so nahe sind, würde ich mal sagen, dann fällt es einem ja oft dann in der Verwirklichung schwieriger. Hattest du das Gefühl auch, dass du gedacht hast, okay, jetzt, fünf Jahre hast du mit deinen Eltern in Rom gelebt. Das ist so nahe, das Thema, dass es dann vielleicht sogar schwerer fällt, das wirklich dann auch umzusetzen.
Naja, da kann ich schon verstehen, was du meinst. Die Auseinandersetzung mit dem Ureigenen, die ist manchmal schmerzhafter, als vielleicht woanders was auseinanderhalten zu können. Aber es war mir tatsächlich eher ein Bedürfnis und ein bisschen auch natürlich eine Möglichkeit, mal Danke zu sagen. Also ich habe mit den Italienern, die ich nie über einen Kamm geschoren habe, immer dann, wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, musikalisch, einfach wahnsinnig gute Erfahrung gemacht. Also da kommt eine gewisse Spontanität, ein Lebensgefühl und natürlich die Tatsache, dass es auch viel Tradition in diesem Land in Sachen Musik gibt, zusammen. Und ich würde sagen, italienischer Jazz, ich bin ja Jazzmusiker, zeichnet sich durch eine gewisse Form der Spontanität aus, die wir in Deutschland manchmal ein bisschen, ich sag mal, nicht missen lassen. Aber ich glaube, wir spielen Jazz in Deutschland und aus Deutschland mit einer etwas, ich sag mal, selbstkritischeren, protestantischeren Form, habe ich manchmal das Gefühl, als woanders. Und ist aber auch nicht unspannend.
Hast du selber jetzt über dich, vielleicht auch über diese Kindheit, die du in Rom verbracht hast, hast du dann noch irgendwas gelernt, auch durch diesen Aufnahmeprozess über dich selbst? Was dir vielleicht bisher gar nicht so bewusst war?
Über den Aufnahmeprozess habe ich jetzt nicht so sehr viel gelernt, außer natürlich neue Musik kennengelernt. Das ist natürlich wichtig, Musik, die es vielleicht schon seit vielen Jahren auch in Italien gibt und gab, die aber für mich neu war. Mhm. Und das ist ein großer Luxus gewesen. Und um nicht zu engstirnig oder einspurig unterwegs zu sein, ist es in diesem Zusammenhang dann manchmal auch sehr gut, einen Produzenten zu haben. Das war in meinem Fall Nicola Conte aus Bari, der den Blick auf das, was man selber macht, noch ein bisschen objektiver und an anderen Stellen ein bisschen emotionaler als man selber, weil man ja immerhin über sein Mutterland spricht und musiziert, an den Tag legen konnte. Und davon habe ich sehr profitiert. Also einfach hingehen und sagen, ich nehme jetzt in Regensburg in Italien auf mit deutschen Musikern, das kann man machen, aber das schien mir wenig authentisch und vielleicht auch potenziell mit zu vielen Stolpersteinen verbunden.
Das heißt, kann man sich den Produzenten dann auch in deinem Fall so ein bisschen als Korrektiv vielleicht vorstellen?
Der Produzent natürlich hat auf jeden Fall die Aufgabe, vielleicht das Beste, was man so in sich trägt und Persönlichste noch zu verstärken, herauszuarbeiten, seine persönliche Sicht auf die Dinge mit einzuarbeiten und dann am Ende natürlich auch den Blick aufs Endergebnis zu haben. Also es gibt Entscheidungen, die basieren eher so auf wahnsinnig viel Fachkenntnis und Wissen. Und es gibt Entscheidungen, die basieren auf der Frage, welchen Menschen wird denn das eigentlich zum Schluss zugemutet? Und letzteres ist dann die Aufgabe des Produzenten, vor allen Dingen, wenn er von vielen Musikern umgeben ist.
Ist es dir, weil du gesagt hast, du hast durch die Beschäftigung mit dem Album und mit der italienischen Musik auch neue Stücke kennengelernt, die es zwar schon seit Jahrzehnten gibt, aber da gibt es natürlich auch Klassiker auf den Alben, die quasi fast jeder kennt, weil man irgendwie sie ständig auch im Radio gehört hat. War das dann auch so ein, was ist dir denn leichter gefallen quasi, das Neuinterpretieren so von, ich sag mal, italienischen Hits, die man so verinnerlicht hat oder was, wie war das so für dich?
Mir war wichtig, dass man eigentlich jedem Lied in seiner ursprünglichen DNA und Qualität noch so auf der Spur bleibt, dass man nicht nur ein Experiment macht. Also anders ausgedrückt, man kann alles eigentlich vor Publikum zerlegen, zerstückeln und zerstören. Aber das ist keine Kunst. Das ist im Zweifel bestenfalls nur Courage. Vielleicht mit ein bisschen Wahnsinn vermengt. Und das finde ich in Ordnung. Kunst wird es dann, wenn man in der Lage ist, das, was man eben zerhackt hat, vor Publikum und vor dem gleichen Publikum wieder aufzubauen. Mhm. Das ist der Moment, wo am Ende auch Applaus kommt. Und wo vielleicht auch das zum Tragen kommt, dass eben niemand anders kann oder der gleich mal was kaputt machen, das macht Spaß, das haben wir als Kinder schon toll gefunden, die Sandburg zerstören oder rauftreten oder manchmal auch die eines anderen, das ist in Ordnung. Aber in der Tat dann zu wissen, wie es wieder, ne, dahin zurückgeht, diesen Weg, das vor Publikum zu machen, halte ich für viel spannender. Und so haben wir das natürlich mit diesem Album und den Songs auch gemacht. Also wir haben uns die Songs genommen und haben überlegt, wie weit können wir gehen, als dass wir sagen können, wir haben ihr noch eine weitere Version zur Seite gestellt, die es so noch nicht gab, die man aber auch hören kann. Also die letztlich am Ende des Tages den Respekt für sie selbst doch auch aufweist.
Das Album klingt ja auch, wenn ich das sagen darf, sehr unsentimental. Also es ist jetzt, wirkt jetzt nicht wie eine Rückschau, sondern eher ein Verorten dieser Stücke im Jetzt. War das so bewusst gewählt oder hat sich das vielleicht auch erst so ergeben dann?
Für uns war wichtig, auch in der Diskussion, und da hat es eine Menge gegeben übrigens, ne? Also das ist immer ein gutes Zeichen, auch wenn die streckenweise auch etwas ermüdend sein können, diese Diskussionen. Und manchmal enden sie auch im Nichts, aber es gehört zum kreativen Prozess dazu, dass man diese Sachen diskutiert. Und das ist der einzige Feind der guten Idee, die bessere Idee. aber wir wollten wirklich schauen, ob wir am Ende des Tages vielleicht auch doch eher auch eine heutige Art des Musizierens auch zeigen können. Und wenn das nicht genug ist, dann vielleicht doch auch ein bisschen an die musikalische Integrität appellieren, die, ich sag mal, nicht heute abhanden gekommen ist. Das, so weit würde ich nie gehen. Aber in gewisser Weise haben wir uns Grenzen gesetzt, welche Hilfsmittel wir eigentlich zur Verfügung haben möchten. Und wir sind bei allen Songs live im Studio gewesen. Wir sind bei allen Takes und allen Coverversionen mit maximal 2-3 Mal Spielen unterwegs gewesen. Und dann haben wir vielleicht nochmal mit dem Computer versucht, die Dinge zu administrieren. Dafür ist der Computer völlig in Ordnung, aber bei der Wahl der Klangquellen sind wir zurück in die 60er und 70er gegangen und haben uns eben nicht mit Chips, mit elektronischen Chips und dergleichen verdingt. Das kam zum Schluss nur beim Mix nochmal zustande. Da waren aber viele Röhren dazwischen gestaltet. Und meine These ist am Ende des Tages, dass das natürlich die ganzen Dekaden und Epochen überdauern wird, weil es zutiefst menschlich ist. Und das Menschliche an der Musik herauszuarbeiten, das spiegelt sich eben auch in der Art, wie wir Menschen beauftragen und anfragen, mit uns zu musizieren. Es waren eben doch gleichzeitig zur selben Zeit Musiker im Studio, wenngleich das heute überhaupt gar nicht mehr erforderlich ist, um miteinander Musik zu machen. Auf diese Art und Weise jedoch Gott sei Dank nach wie vor.
Du spielst ja nicht nur Trompete auf dem Album, du singst ja auch, aber du hast ja auch noch zusätzlich andere Sängerinnen und Sänger ins Studio geladen. Wusstest du schon bei den Titeln, wen du da dazu holen willst, oder hat sich das dann so ergeben?
Zuerst war, wie so häufig, die Playlist, also von sehr, sehr vielen Songs aus dem reichhaltigen Repertoire Italiens, haben wir dann eine Essenz versucht herauszuarbeiten. Und erst als die Liste der Songs feststand, wussten wir, jetzt diskutieren wir ab sofort auch die Interpreten. Und dann haben wir eine Liste unserer Lieblingskünstler verfasst. Und mit denen bin ich tatsächlich auch außerhalb dieses Projektes befreundet und auch auf der Bühne gestanden und dergleichen, sodass es auch hier ein großer Teil an Authentizität sein sollte und geworden ist, statt sich jetzt einfach zu versuchen, über Plattenfirmen an große Namen oder so heranzuwagen. Wir haben ja große Namen, allerdings sind wir jetzt in unserem Idiom und in dem Projekt geblieben damit. Wir haben Mario Biondi, wir haben Mandy Capristo, wir haben Giovanni Zarella oder Chiara Civello, beide in ihren Ländern jeweils mit diesem Thema so glaubwürdig unterwegs, dass ich wusste, dass wir eine, ich sag mal, annähernd brauchbare Figur machen können damit. Nicht mit den Künstlern, sondern mit meinem doofen Konzept, einfach ein Denkmal Richtung Italien versenden zu wollen.
Es ist natürlich alles tolle Sängerinnen und Sänger, aber Mario Biondi, diese Stimme ist ja unglaublich, oder? Die ist ja, allein wenn ich jetzt dran denke.
Naja, der Mann ist gesegnet mit dieser Stimme, mit diesem Register, und das pflegt er. Aber er hat einen großen Respekt vor allem, was letztlich irgendwie in der Basis auch erforderlich ist, um seine Stimme so zum Ausdruck zu bringen. Aber es ist pure Emotion und ein fantastischer Mensch dazu.
Ist es für dich dann auch angenehm, wenn du dir so andere Künstlerinnen und Künstler ins Studio holst, dich auch ein bisschen zurücknehmen zu können vielleicht und auch die anderen strahlen zu lassen?
Da ich Instrumentalist und Produzent zugleich war oder auch manchmal nur als Produzent unterwegs war, habe ich ein großes Stück Liebe übrig für das, was man natürlich anderen Künstlern an rotem Teppich so ausrollt. Natürlich geht es mir darum, dass die sich wohlfühlen. Natürlich geht es mir darum, dass die ihre Version am Ende auch toll oder brauchbar finden. Und das sind Synergieeffekte, obwohl ich mit diesem Wort so manchmal wenig anfangen kann, auf die es am Ende aber auch ankommt. Wir teilen bei einem solchen Projekt natürlich doch eine ähnliche Message miteinander und erleben auch die ähnlichen Dinge. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Verona und habe dort mit Mario Biondi auf der Bühne gestanden, der mich wiederum zu sich einlud, um das 20-jährige Jubiläum seines großen Hits This Is What You Are zu feiern. Mhm. Und da merkt man, was mit wie viel Liebe und sagen wir mal, mit auch zum Detail, aber auch irgendwie zum Mitmusikern dieser Mensch unterwegs ist. Die Geschichten, die man sich erzählt, durch sozusagen mal die Zeit, die man auf Bühnen verbringt weltweit, die ähneln sich sehr. Und manchmal ist es sehr angenehm und heilsam, sie miteinander auszutauschen, um nicht alleine sich zu fühlen, weil manche Sachen sind auch ganz schön skurril.
Wenn man so alleine mit Trompete im Flugzeug sitzt und...
Ja, oder wenn man in Ländern musiziert oder als alleiniger Gast mit einem Orchester vor Ort ist, dessen Sprache man nicht spricht, wo man vielleicht von jemand anderem, einem Kreativen eingeladen wird, nur ein Teil des Projektes ist. Alles das ist wahnsinnig gut, aber man muss sich auch darauf einlassen wollen. Mhm. Und die Zeit, die ich für Reisen verbringe, um meine Musik zu spielen, die ist ungleich größer als das, was ich an Musik machen auf der Bühne verbringe. Das ist das, wofür ich mich zu Recht bezahlt lasse oder bezahlt sehe, während ich das Musikmachen zumindest am liebsten eigentlich auch kostenlos täte. Ich würde sie kein Deutsch schlechter spielen, nur weil ich dafür schlechter bezahlt werde.
Du hast, glaube ich, die ersten oder sehr prägsame Jahre, ich glaube 5 Jahre war es in Rom verbracht. Waren das so die ersten Lebensjahre von dir?
Es waren die ersten 5 Jahre, die ich in Rom verbracht habe, eine sehr prägende Zeit, wo alle Sinne so doch einfach auch geschärft wurden und sich entwickeln durften, vom Geruchssinn bis zum Geschmackssinn, von dem, worauf man so achtet. Man kam gar nicht dran vorbei. Als Kind war es das Polizeiauto, der Carabinieri, das auf mich wahnsinnig schmuck und attraktiv wirkte, ein Lenkrad aus Holz. Ja, oder ein Ganghebel, die Gangschaltung, all das war mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail auch bei Behörden zusammengestellt. Das fand ich super. Aus Restaurants wie den gerade frisch angefachten Buchenholz Kohleofen zu riechen, Kaffee morgens aus der Bar, die Süßigkeiten. Die Liste geht noch sehr, sehr lange weiter, aber es war die perfekte Zeit, um natürlich meine Liebe für dieses Land zu entfachen und zu verankern.
Ist dann die Musik auch und die Sprache natürlich, ist das sowas, was auch wenn man jetzt vielleicht bist du mit deinen Eltern wieder zurück nach Deutschland, aber ist das sowas, was so tief verankert ist in dir, dass das ein Teil von dir quasi ist?
Ja, natürlich. Also ich glaube einerseits aufgrund der frühen Jahre dort, andererseits aber auch, weil man als Europäer, der ich wirklich mit Leib und Seele bin, natürlich auch immer mal schaut, was so aus der Nachbarschaft eigentlich sich eignet, um es zu übernehmen. Und unsere Selbstdefinition ist ja schon ein wenig ins Hintertreffen geraten eigentlich in den letzten Jahren. Und da sehe ich es als Künstler schon auch immer nach wie vor als sehr, sehr spannend und ergiebig an, mal zu schauen, warum es trotz alledem ja immer Europa war, wo sich Künstler weltweit am besten aufgehoben fühlen. Mhm. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie instinktiv offenbar das Gefühl hatten, dass hier der richtige Nährboden, die richtige Basis, das richtige Verständnis für ihre Musik, dass sich das hier finden würde. Und deswegen haben sich bis heute eigentlich die namhaftesten Künstler alle in Europa niedergelassen, um hier zu arbeiten, weil sie vielleicht diese Freiheit spürten, diesen Humus für ihre Musik, den es bei uns seit Jahrhunderten gibt und wenn nicht sogar länger. Ja. Und deswegen finde ich es spannend, hier zu wirken und auch die Fahne hochzuhalten, irgendwie, dass trotz großer administrativen Schwächen Europas wir trotzdem sehen müssen, dass uns unser Erbe dessen nicht abhanden kommt und wir in der Lage sind, das weiterhin zu pflegen, worum uns die ganze Welt beneidet.
Das heißt, man darf Italia, dein Album, auch so als ja europäisches, gesamteuropäisches zusammenführen, fast sehen, oder? Also die italienische Sprache, die Musik, das hat schon was sehr Verbindendes auch.
Absolut. Es ist nicht umsonst die Sprache der Musik. In der klassischen Musik geht es von Allegro bis Andante, Vivace. Das ist alles aus guten Gründen italienisch. Und ich glaube, all das ist in so vielen Jahren gewachsen, dass man das nicht in nur wenigen Jahren alles so kaputt reden und machen kann. Handelsbeziehungen hin, Bodenschätze her. Europa muss sich auf etwas besinnen, für das es immer stand. Und da eignet sich die Musik natürlich ganz hervorragend für, weil sie einfach die Sprache ist, die ohne Barrieren zu Menschen durchdringt.
Du hast ja letztes Jahr auch ein Kochbuch, Ciao Roma, rausgebracht, wurde da quasi auch diese Idee geboren, okay, nach dem Buch muss eigentlich das Album folgen?
Ja, es klingt wie eine gigantische Strategie mit rotem Faden, aber es ist tatsächlich alles eher so wie die Jungfrau zum Kind geschehen. Also ich hatte Lust auf ein Kochbuch schon viele Jahre und habe glücklicherweise einen Verlag gefunden, der da was für übrig hatte und es dann wirklich ganz hervorragend mit mir zusammen gemacht hat. Das sind alles auch Prozesse, die kann man als Hobbykoch gar nicht so vollziehen. Dafür benötigt man solche Verlage. Ja, und in der Folge entstand dann das Gefühl, vielleicht ist das jetzt einfach die Zeit, um sich mit dieser Dekade, mit diesem Teil meiner Kindheit auseinanderzusetzen. Und wenn es irgendetwas gibt, das erfolgsversprechend ist, dann grundsätzlich auch immer das, zu erzählen, was einen beschäftigt und was am persönlichsten ist, zu erzählen. Also eine Geschichte, die ganz absurd ist, aber wahr. Eine Geschichte, die sich wirklich so zugetragen hat und sei sie noch so wild und komplex, hat das wesentlich größere Potenzial, bei sehr vielen Menschen durchzudringen und anzukommen, als eine, von der man denkt, ach ja, das kennen möglichst viele Menschen, das wird schon erfolgreich werden. Das ist oft nicht der Fall.
Und Kochen und Essen ist natürlich wie Musik auch etwas, wo die Menschen zusammenkommen und gemeinsam speisen. Und du hast eh früher gesagt, wie sehr dich das geprägt hat, die Gerüche, der Espresso, der frisch gemahlene Kaffee.
In gewisser Weise habe ich den Soundtrack zum Kochbuch und mir das Kochbuch wird zum Soundtrack kreiert. Das stimmt, das muss ich stattgeben.
Bist du schon in Italien als Kind quasi zur Trompete gekommen oder war das dann erst später wieder in Deutschland?
Das war erst später in Deutschland. In Italien als Kind war ich eher so wie alle anderen Kinder, so eher so über Gesang und Topfschlagen oder Trommeln und dergleichen unterwegs. Und einzufangen, meine Blockflötenzeit kam dann quasi mit der Grundschule in Deutschland. Da waren wir dann zurück, als ich 6 wurde und eingeschult wurde. Und relativ bald dann kam, inspiriert durch Louis Armstrong, den ich im Fernsehen sah, übrigens in der Dokumentation, der war damals nämlich auch schon tot, die kam dann so dazu und das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Und bis heute habe ich kein einziges Mal gezweifelt daran, warum ich die Trompete gewählt habe, wenngleich mir natürlich trotzdem nicht verborgen blieb, dass es auch attraktivere Instrumente aus der Sicht der Menschen gegeben hätte, wie zum Beispiel Saxophon oder Gitarre oder Schlagzeug. Aber ich selber habe mich da immer sehr, sehr abgeholt gefühlt mit der Trompete und das ist bis heute so.
Und das war wirklich durch diese Dokumentation oder das war so ein Schlüsselerlebnis quasi?
Ja, es war ein Schlüsselerlebnis. Ich habe meinen Vater auch Radio hören, sehen bzw. hören und es war einfach auch diese Art von Musik. Mein Vater liebte klassische Musik, die war bei uns in einer sehr musikalischen Familie sowieso immer sehr weit oben angesetzt im Ansehen. Aber guten Jazz, das fand mein Vater toll und wie so häufig, ich sehe das ja heute bei meinen Studenten, ist es die Familie, die dieses Gefühl aufkommen lässt, Mensch, da gibt's auch noch was anderes in diesem Bereich Kunst, das wichtig werden könnte für den Nachwuchs.
Mhm. Hat sich das jetzt, also wenn man sich jetzt so mit italienischer Musik beschäftigt als Jazzmusiker, hat sich das auch auf dein Spiel, vielleicht hört man das jetzt, vielleicht ist das Hörer jetzt gar nicht, aber für dich hat sich das Gefühl oder das Spielen irgendwie verändert? Also löst das was aus, wie du spielst?
Das Album selber hat natürlich meine Art zu spielen nicht in dem Sinne verändert, sondern der Kontext, der war für mich spannend. Natürlich, ich bin ja auch als Produzent nicht unwesentlich beteiligt gewesen. War meine Intention schon die, dass ich zeigen kann, was ich so mache, aber gleichzeitig vielleicht doch die Musik den Boss bleiben lasse. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Also das Höchstmaß an Widmung und auch letztlich Integrität der Musik selber und ihrem Endergebnis gegenüber zu entwickeln. Also dass ich nicht als eitler Instrumentalist, der sich da selbst verwirklicht, rüberkomme. Das hat mich noch nie interessiert, wenngleich es eine Menge Musiker gibt da draußen, die das Gefühl haben, dass genau diese Art von manchmal etwas egozentrischer Herangehensweise, ja, dass das vielleicht spannend und wichtig werden könnte. Ich selber habe immer dazu geneigt, das gesamte Ergebnis zu sehen, dessen ich nur Teil war.
Also es geht ein wenig, ich habe das einmal so gehört, um die Lockerheit in der Genauigkeit oder so. Also um diese Lockerheit vielleicht nicht zu verlieren und sich nicht in der Technik vielleicht zu verlieren.
Ja, ich habe mich die letzten Jahre immer wieder sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie viel Noten es wirklich benötigt. Anders ausgedrückt, mich interessiert noch viel mehr als die Frage, was kann man machen, was kann man eigentlich alles weglassen? Weil wenn man merkt, was überflüssig ist, dann bleibt eine immer deutlichere Essenz von etwas übrig. Und sich auch im eigenen Improvisationsspiel spontan so zu geben und zu stellen, dass man vielleicht von vornherein weglässt, was nicht nötig ist, statt es, also das halte ich für eine große Entwicklung, die auch immer zuträglich ist, weil man kann von diesen Studioprojekten auch auf Bühnenerfahrungen schließen. Und ich würde sagen, ich spiele heute, sagen wir mal, doch reduzierter in gewisser Weise, um vielleicht das, was überflüssig ist, gleich wegzulassen, statt es im Nachhinein als solches zu kennzeichnen.
Du hast ja über 20 Alben, sind es jetzt, glaube ich, mittlerweile auch veröffentlicht. Und also man braucht quasi auch so eine gewisse Erfahrung, um dann wieder, um das zu reduzieren zu können und sich nicht vielleicht auch mit zu vielen Einflüssen zu überladen selber. Kann man das vielleicht so verstehen?
Ja, total. Also ich würde dem zustimmen. Es gibt die Zeit für Virtuosität. Es gibt diese Momente für all das andere. Konzerte alleine sind der Moment, wo man viel dynamischer unterwegs sein kann und es möglicherweise auch sollte. Die Frage, auf dem Instrument noch weiterhin fit zu sein und Gas geben zu können, wenn es denn vonnöten wäre, die habe ich natürlich nach wie vor klar beantwortet mit jawohl, das möchtest du natürlich auch. Aber einzig bei Alben, finde ich, darf man der Frage nachgehen, wenn du das jetzt den Menschen zumutest, wie sollte das denn eigentlich klingen? Und bei mir steht das Konzept eigentlich im Vordergrund und ich bin immer nur Teil des Konzepts.
Es sind ja auch oft Konzeptalben, die du machst, um dir quasi schon so ein, vielleicht auch so ein Grundkonstrukt mal zu machen und dann befüllst du das noch quasi.
Ja, das Konzeptalbum war eigentlich immer mein Credo. Das hat sich alleine dadurch noch verstärkt, dass man ja heutzutage sowieso nur noch auf Menschen trifft, die Musik anlässlich von etwas anderem konsumieren. Man hört Musik beim Autofahren, man hört Musik beim Kochen, beim Essen. Es sind Freunde zu Gast. Ja, der Soundtrack zum Leben, das ist das, was Musik ist. Und das ist ja auch in Ordnung so, weil es ist ja eine ganz wichtige Emotion. Das wird Musik immer bleiben. Sie ist immer Emotion, ohne Ausnahme. Nur welche? Es ist das muss eben zu unserem gegenwärtigen Gemüts- oder Geisteszustand passen.
Ich habe von dir gelesen ja auch, dass du auch schon fast mal verzweifelt wärst. Oder es ist wahrscheinlich noch zu gelinde ausgedrückt, aber dass du das Trompetenspiel vielleicht sogar mal fast gelassen hättest, weil du es einfach, du hast es nicht mehr geschafft, das irgendwie die Trompete richtig zu spielen, in deinem Fall jetzt.
Es gab zwei Erlebnisse, die vielleicht doch nochmal sehr, sehr wegweisend für meinen späteren Weg dann waren. Das eine war eine dumme Angewohnheit, die Trompete an, das ist das Mundstück der Trompete, damit beginnt dieses Instrument, an einer Stelle anzusetzen auf den Lippen, die sich im Nachhinein als extrem ungünstig erwiesen hat. Und es hat tatsächlich sehr viele Prozesse und sehr viele Konsultationen mit angeblichen Trompetenexperten gegeben, bis mir einer tatsächlich die Diagnose mal so glaubwürdig und fundiert gestellt hat, dass ich wusste, ich habe ein Problem, aber B, ich kann es auch lösen. Mhm. Und genauso ist es dann mit entsprechender Vorarbeit auch gekommen. Und dem Mann, nämlich Malte Boba, bin ich bis heute sehr, sehr dankbar dafür. Der andere Teil ist der, dass ich tatsächlich in bestimmten Phasen das Gefühl hatte, dass eine Fokussierung und eine Konzentration und also auch eine Auseinandersetzung mit meiner Kunstform teilweise so vorhersehbar in eine Richtung offenbar erfolgen muss, wenn es um den Mainstream der Erwartungen in diesem Feld geht. Da ist ja eine Minderheit, über die wir sprechen, die sich aber tatsächlich immer wieder wie eine Mehrheit aufführt. Ja. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Musikmachen als solches vielleicht vor den Aspekten und mit dieser Erwartungshaltung eigentlich mehr Spaß machen müsste. Und dann habe ich die Trompete mal für einen Moment lang weggelegt, nicht besonders lange, aber doch für meine Verhältnisse doch nennenswert, nur um eigentlich herauszufinden, dass es am Ende doch immer die Musik selber ist, die mich aus jeder Situation gerettet hat. Und das hat mich dann später im Prinzip in angenehmer und positiver Art und Weise die Segel strecken lassen und zu der Erkenntnis kommen lassen, was immer auch passiert, die Musik rettet mich immer aus jeder Situation und es ist nie mein Feind, sondern sie ist immer nur mein Freund oder meine Freundin.
Das war eher so der ganze Betrieb rundherum, der dich zweifeln hat lassen quasi, aber nicht das, die Musik an sich oder das Spielen.
Musik an sich nicht, also die Musik technisch nicht zu bewerkstelligen, wie im ersten Teil meiner Antwort, das war das eine. Da war ich am Rand des Nervenzusammenbruchs, also den hatte ich tatsächlich auch damals. Aber auch die Frage, wie sollte man Musik machen und welche Erwartungshaltungen und Kritik gibt es da, das habe ich irgendwann abgelegt, mir zu Herzen zu nehmen, wenngleich am Anfang natürlich, wenn man so früh Alben veröffentlicht, wie ich es damals gemacht habe, schon erstmal auch ein Moment dieses Schocks zu verzeichnen ist. Also dieser Moment kommt, wo man sich fragt, was haben die denn gegen mich? Ich mache doch nur das, was mir das Wichtigste auf der Welt ist. Und dann kommt da so eine Kritik. Heute kann ich vieles von den Themen nachvollziehen und die Kritik prallt an mir ab, ja, weil ich glaube, dass Musiker am Ende des Tages eine viel einfachere Aufgabe eigentlich haben.
Aber diese Rettung durch die Musik, durch das Spielen, ist dir das schon öfters passiert, dass du dann gedacht hast, okay, ist egal was passiert, ist dieses Instrument, auch die Stimme vielleicht, das lässt mich auch vielleicht an dieser ganzen Welt nicht verzweifeln, sei es im Großen wie im Kleinen?
Ja, es gibt Situationen, in denen man denkt, jetzt auch noch Musik machen, das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Musik kann vieles. Kann sie Kriege beenden? Ich glaube nicht. Aber zur Verständigung, um noch dazu über Sprachbarrieren hinweg, kann sie nicht nur beitragen, sondern ist sie eins der wirksamsten Mittel überhaupt. Sie setzt unmittelbar Emotionen frei und dokumentiert auf frappierende Art und Weise die Gemeinsamkeiten der Menschen und seien sie noch so weit kulturell voneinander entfernt. Wer miteinander Musik macht oder sogar einfach nur wer ein Musikinstrument spielt und beherrscht, der wird aus meiner Sicht niemals die Faust gegen einen anderen Menschen erheben, weil das einfach anders gelöst werden kann.
Ich habe erst letzte Woche mit dem Jazzmusiker Wolfgang Muthspiel gesprochen, österreichischer Jazzmusiker, der jetzt auch ein neues Album rausbringt. Und er hat gesagt, er spielt zumindest diese 40 Minuten, die er am Tag für sich spielt und übt, die würde er auch immer noch machen, auch wenn er schon längst nicht mehr auf Bühnen auftreten würde. Kennst du dieses Gefühl oder brauchst du das sowieso auch, um quasi konzerttauglich auch zu bleiben?
Ja, es ist eine wunderbare Aussage, aber in der Tat ja fernab des Konzertbetriebs. Ich glaube auch, das so verstanden zu haben, dass er vor allen Dingen den Benefit für sich selbst, seelisch, innerlich, künstlerisch, was den Spiegel seines Zustands an sich selber angeht, diese 40 Minuten benötigt. Weil das Training und ich sag mal diese Road Jobs, wie man sie in unserer Szene gerne nennt, die sind natürlich herzlich willkommen, insbesondere wenn man täglich auf Bühnen steht. Aber jetzt sprach er ja von dem Moment, dass er das mal für eine Zeit lang nicht tut oder vielleicht irgendwann ganz dran gibt und dass er dann trotzdem das Bedürfnis hat, mit dem Instrument für eine überschaubare, aber doch regelmäßige Zeit in Klausur zu gehen. Das ist eine sehr schöne Aussage und ich sag mal ganz blöd, ich bin nicht überrascht. Unabhängig davon, dass ich ein großer Fan von Wolfgang Mutschbier bin.
Wie machst du das? Hast du pro Tag eine fixe Zeit, einen fixen Slot unter Anführungszeichen, wo dich niemand stören darf, wo du für dich übst, wo du dich wieder quasi dem Instrument hingibst?
Ich wünschte, ich hätte die Möglichkeit, meine Tage so einzuteilen. Ich versuche so gut wie möglich, und glücklicherweise gelingt mir das auch, eine halbe, dreiviertel Stunde, ich bin da also in einem vergleichbaren Bereich wie Wolfgang Mutschbier unterwegs, pro Tag für mich zu haben, einfach nur um tatsächlich meine technische Konzertreife und Fertigkeit zu behalten. Aber oft ist es auch tiefergehend und oft sind es auch tiefe innerliche beziehungsweise inhaltliche Aspekte, denen man für eine solche Zeit nachgehen sollte, um kompromisslos das Leben zu veräußern in seiner persönlichen Sicht darauf. Mhm. Und das geht nur mit Regelmäßigkeit. Ansonsten droht man an Basics zu scheitern. Und es lohnt sich eben nicht, auf der Bühne seine sieben Sachen nicht beieinander zu haben, nur weil das Konzert nach anderthalb Stunden wieder vorbei ist, sondern es hängt dir ewig nach, wenn du ein Konzert nicht auf der Höhe deiner Möglichkeiten gespielt hast.
Das heißt, du hast da auch das Publikum quasi stets dann ein wenig quasi vor dir und denkst dir, okay, wenn sich schon jemand die Zeit nimmt und zu meinen Konzerten kommt, dann soll er auch den Till Brönner bekommen quasi, den das Publikum auch verdient auf eine Art und Weise.
Ja, auf jeden Fall den fleißigsten oder ehrgeizigsten, wie der in diesem Moment sein kann. Ich glaube schon, dass es nicht immer möglich ist, weil so sind wir Menschen nicht. Wir unterliegen verschiedensten Gesetzen. Aber man sollte doch zumindest den Versuch wagen, in jeder Stadt und in jeder Situation für die Menschen, die kommen, wirklich das Bestmögliche zu geben. Und das ist mir schon wichtig, weil darüber beziehe ich eine Menge gesunden Schlaf, wenn ich glaube, das bedacht zu haben.
Was sind denn so die... Also immer, wenn man Texte von dir liest und überall wird natürlich erwähnt, dass du 2016 warst das, glaube ich, im Waisenhaus bei so einem Jazzabend bei Barack Obama, als er Präsident war, gespielt hast mit unzähligen anderen Jazzgrößen. Ist das dann als Musikhörer, als Fan von dir, wird da zu viel reininterpretiert? Sind das vielleicht gar nicht die großen Momente, die dich als Musiker so geprägt haben? Sind es vielleicht die kleinen Kellerkonzerte? Wie siehst du das heute mit so einem zeitlichen Abstand auch?
Selbstverständlich sind es die kleinen Kellerkonzerte oder zumindest so ausgedrückt, es sind die unerwarteten und nicht so geplanten Momente, die dazu führen, dass sich plötzlich für einen persönlich etwas sehr, sehr Wichtiges ereignet, nämlich ein Erkenntnisgewinn oder nochmal ein neues Türchen, was da aufgeht. Ich hatte viele Jahre sowas Ähnliches wie eine Bucketlist, auf der dann drauf stand, was ich unbedingt nochmal machen muss, aber die Dinge, zu denen es dann faktisch kam, waren die wichtigeren. Einfach nur, weil es zu ihnen kam und nicht zu dem, was ich da sozusagen aufgeschrieben hatte. Es waren immer noch genügend Dinge, die ich aktiv geplant und in die Tat umgesetzt habe, als dass ich mir keine Sorgen machen muss, da zu wenig Inbrunst hineingelegt zu haben. Ne? Aber ich halte es für extrem heilsam, sich da so unvoreingenommen irgendwie zu stellen, ja.
Das heißt, dass das Weiße Haus und so ein besonderer Abend, oder ich glaube auch bei Angela Merkel im Kanzleramt, das ist dann eher was für die Visitenkarte, die so Erlebnisse, die vielleicht andere Türen öffnet, wo man sonst vielleicht gar nicht hinkommt, oder?
Na, in gewisser Weise spricht es dafür, dass die Musik eben auch in solchen Kreisen doch immer wieder auch eine wichtige Rolle spielt. Im Falle von Barack Obama war es politisch und auch kulturpolitisch aus seiner Sicht ein, wie ich glaube, genialer Schachzug, denn der erste Afroamerikaner im Weißen Haus holt sich die wichtigste, vielleicht sogar einzige Kunstform Amerikas ins Weiße Haus und ehrt sie und natürlich am Ende des Tages auch sich selber mit entsprechendem Spotlight auf angenehme Art und Weise. Diese Menschen kennenzulernen ist nichts, was auf einer Bucketlist steht, aber es war extrem angenehm zu spüren, mit welcher offensichtlichen persönlichen Widmung er sich dieses Themas annahm an diesem Abend und auch später. Ich habe ihn zweimal getroffen und da war zu spüren, dass Jazz ihm aus familiärer Sicht etwas sehr Wichtiges war. Sein Vater, den er nicht besonders gut und intensiv hatte und kennengelernt hat, hat ihn die zwei Male, wo er ihn traf, sofort mit auf ein Jazzkonzert geschleppt. Das war für ihn biografisch eine große Nummer und es hat eben gepasst. An dem Abend, unabhängig davon, wie viel Prominenz links und rechts neben mir stand.
Hattest du dann vielleicht so kurz, nur wenn man dann wieder irgendwie allein im Hotelzimmer ist oder so, kurz den Gedanken, okay, was soll jetzt noch kommen? Also gab es sowas?
Den Moment hatte ich nicht, wenngleich ich natürlich mich ein bisschen kneifen musste, einen Abend mit Aretha Franklin, Sting, Herbie Hancock, und vielen anderen, Al Jarreau, Chick Corea, zusammen zu verbringen. Die Liste hört gar nicht mehr auf, wenn ich sie vorlesen würde. Das war schon toll. Daraus abzuleiten, man gehöre in diese Riege, nur weil jemand anders entscheidet, einen einzuladen, das fand ich nie besonders wichtig und trifft auch nicht zu. Also am Ende wird man an anderen Dingen gemessen und insofern ist es, also ich beantworte die Frage immer artig, aber aus deiner Frage ist zu Recht auch herauszuhören, dass es das ja nicht sein kann, worauf man am Ende reduziert wird. Und es ist auch nicht der Grad und die Messlatte für die persönlichen tatsächlichen Errungenschaften. Es ist eine sehr schöne Bestätigung, dass man von sich hat hören machen können. Das würde ich auf jeden Fall stattgeben.
Vielleicht bleibt auch so eine gewisse Dankbarkeit auch, das machen zu können und für diese Leidenschaft quasi, mit der auch, ja, leben zu dürfen und das ausüben zu dürfen.
Da würde ich uneingeschränkt zustimmen.
Wenn du jetzt, ich glaube, nächstes Jahr gehst du quasi mit diesem Album jetzt 2026 auf Tour. Sind dann so diese Konzerte, die du spielst, sei es jetzt zu einem neuen Album, sei es jetzt, wie du gesagt hast, auch letztens in Verona, ist das dann trotzdem immer noch die, okay, so ein Album ist ein abgeschlossenes Ding und das gibt man raus in die Welt und das verselbstständigt sich selber und das macht, das kann man dann nicht mehr beeinflussen. Aber sind dann vielleicht die Konzerte die Belohnung auch für das, was man da alles reinstreckt als Produzent, man macht sich monatelang Gedanken? Ist es dann, auf die Bühne zu gehen und das vor Publikum zu bringen, noch immer quasi die Belohnung für das Ganze?
Ja, das ist insofern eine gute Frage, als man vielleicht doch, auch wenn man nicht jetzt direkt vom Fach ist, mal hören darf, in meinen Augen, dass all solche Projekte, alle diese Projekte natürlich immer darauf abzielen, dass sie natürlich im Zweifel erfolgreich genug werden, um eine Tournee auch anzuschließen. Deswegen ist zum Beispiel auch nicht unwichtig, die Frage zu beantworten, von welchen Projekten man tunlichst die Finger lässt. Denn man möchte ja auch, dass die Hütte voll wird. Einfach nur den eigenen Namen zu vermuten als Grund, das halte ich für vermessen. Und dafür gibt es auch genügend Gegenbeispiele. Also man muss auch unter Beweis stellen, dass man weiterhin in Bewegung ist und dass man Energie verbreiten kann. Sonst kommen die Leute nicht mehr zu Konzerten. Und insofern ist eine ausverkaufte Tournee im Vorfeld immer natürlich auch eine Bestätigung, dass man stilistisch und thematisch richtig gelegen hat und zu Recht so viel Herzblut in ein Projekt reingesteckt hat.
Aber hast du da beim Aufnahmeprozess oder wenn du überhaupt über das Konzept, also Konzeptalbum in dem Fall Italia, nachdenkst, auch schon quasi das Publikum, ein imaginäres Publikum, Hörerinnen, Hörer vor dir? Oder machst du mal das, was dir dein Bauchgefühl sagt und dann schaust du, okay, das könnte auch, mein Bauchgefühl könnte quasi mit dem Publikum zusammen gut funktionieren?
Es ist absolut ein Bauchgefühl und mehr nicht sozusagen. Also ich versuche, meinem Bauchgefühl auch immer mehr Raum zu geben. Und wenn ich spüre, du hast Lust auf ein Thema und wenn ich spüre, dass ich auch Lust habe, vor allen Dingen das Beste von mir zu geben und nicht gleich vorzeitig schon mich zufrieden zu geben, dann ist es eigentlich auch fast schon ein erster Garant, ein Teilgarant dafür, dass ein Projekt erfolgreich werden kann. Also immer dann, wenn man das, was man wirklich möchte, auch getan hat, wird es am erfolgreichsten. Diese Formel stammt nicht von mir, sondern da hat es viele, viele Karrieren vor mir gegeben, um am Ende festzustellen, jemand, der länger als 10 Jahre dabei ist, der ist so, wie er rüberkommt. Der verstellt sich nicht. Und das halte ich für die wichtigste Zutat, sich nicht zu verstellen, sondern bei dem zu bleiben, was man wirklich ist. Denn eine wirksamere Therapie für einen selbst gibt es nicht als das.
Hast du teilweise diese Stücke schon live gespielt oder hast du schon Reaktionen vom Publikum? Das Album ist ja bereits erschienen.
Noch haben wir so gut wie nichts live gespielt. Wir haben es neulich mal bei einem Konzert ausprobiert. Nur mit einer Nummer hat hervorragend funktioniert. Aber einen gesamten Abend über 2 Stunden dem Thema Italien zu widmen, das ist schon nochmal eine andere Nummer. So, und deswegen, wir halten es, so wie ich das immer in Konzerten mache, auch für möglich, dass sich für die Live-Tournee auch nochmal zusätzliche Stücke dazugesellen oder mal etwas vom Album gar nicht gespielt wird und durch eine andere Nummer ersetzt wird. Also da sind wir gerade noch in der Frühphase, aber über den Erfolg, über den freuen wir uns gerade sehr, denn wir sind gerade Platz 5 in den Charts. Das ist meine persönliche Höchstplatzierung im deutschsprachigen Raum hier in Deutschland. Und obwohl die Charts in absoluten Zahlen heute frappierend unwichtig geworden sind, ist es trotzdem als Message immer noch nach wie vor eine sehr, sehr brauchbare Währung. Und insofern an dieser Stelle auch nochmal gewunken und Danke gesagt.
Das heißt, das Bauchgefühl, das hat gestimmt, kann man das so sagen?
Exakt. Mein Bauchgefühl ist tatsächlich immer schon existent gewesen. Die einzige Gefahr für das Bauchgefühl, von dem man sich nicht abbringen lassen sollte, ist eigentlich wie so häufig und erwartbar der Kopf. Mhm. Also sich doch von zu vielen anderen Menschen reinreden lassen. Und das ist schwierig. Das ist die größte Gefahr für den Bauch, der sich, wie wir alle wissen, immer und genau dann, wenn man nicht mehr damit rechnet, meldet und sagt, Moment, hier droht gerade Gefahr oder Verwässerung, das bist du nicht und du wirst dich nicht wohlfühlen, wenn du nicht aufpasst. Ja, und da glaube ich dran und ich glaube, dass auch die absurdeste Emotion künstlerisch am Ende zu mehr Erfolg führen kann, wenn man sie zulässt, diese Emotion, statt sie zu verdrängen.
Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich würde dir zum Abschluss gern noch ein paar ganz kurze Fragen stellen, gern auch mit kurzen Antworten.
Mach mal.
Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
In Rom, das ist erwartbar so.
Habe ich mir fast gedacht. Gibt es einen Film oder eine Serie, die dich verstört haben vor kurzem, positiv verstört wie auch negativ verstört vielleicht?
Da gibt es jetzt gerade eine, ich glaube auch mit dem Golden Globe ausgezeichnete Serie über ein Kind, einen Jugendlichen in Irland, in Dublin, der gerade schwer in Bedrängnis gerät aufgrund eines Mordfalls lokal irgendwie über die Zwänge und Gefahren, die durch Social Media und Mobbing um sich greifen. Das fand ich verstörend und inspirierend zugleich für das Thema dringliche Themen und was sie mit uns machen, woran wir gehindert werden, wodurch wir gehindert werden, daran ein friedliches Leben zu führen.
Adolescence war das, oder?
Exakt, jetzt haben wir es.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Nee, kann ich gerade nicht. Es gibt eine Menge Bücher aus der Vergangenheit, weil ich nehme mir immer punktuell und dann wirklich von A bis Z vorerst was zu lesen. Aber wenn ich mal gerade kein Buch empfehlen kann, empfehle ich tatsächlich einen Klassiker, der mit meiner musikalischen Geschichte zu tun hat, nämlich von Coco Schumann, das Buch Der Ghetto Swinger.
Mhm. Und vielleicht dein Kochbuch auch noch.
Das freue ich mich nochmal bei der Gelegenheit, einen Mann und die Frau bringen zu können. Und was es sonst noch alles gibt.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Das schönste Lied der Welt, das gibt es nicht, aber immer das, was dich gerade glücklich macht und was vielleicht die Kraft hat, dich zu Tränen zu rühren.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Hoffentlich, dass es Menschen doch glücklicher gemacht hat, als sie es vor dem Hören meiner Musik waren.
Da bleiben wir beim schönsten Lied der Welt quasi. Und irgendwelche letzten Worte heute für uns?
Weitermachen, nicht aufgeben, Zuversicht behalten und vielleicht Mark Twain. Mark Twain hat gesagt, ich habe schon viele Katastrophen gesehen, die wenigsten waren welche. Das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut.
Das sollte man sich irgendwo ausdrucken und auf den Kühlschrank vielleicht picken. Vielen Dank.
Danke dir. Bis ganz bald, Philipp. Tschüss.
Das war der Musiker, Trompeter und Fotograf Till Brönner. Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Bis kommende Woche. Ich freue mich.